Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Auf jeden Fall immer barfuß, auch schon vor 15 Jahren, oder?
Nee, leider nicht. Das habe ich erst vor so 6 Jahren für mich entdeckt.
Das ist witzig, ja. Also ich habe meine Füße sind wirklich so verschandelt. Die sehen wirklich sehr selten, sind sie auf dem nackten Fuß unterwegs. Also mindestens mit Socken, weil ich Füße auch ähnlich wie Theo nicht ganz so geil finde. Also sie sind halt da, aber also es ist jetzt auf jeden Fall nicht der schönste Körperteil an einem Körper.
Ja.
Und ich habe das sogar so krass, wenn ich über Sand laufe, also Sandstrände oder Kieselsteine oder so, dann muss ich pullern, weil das so kitzelt. Ja. Habt ihr das auch? Ja.
Nee, ich kenne das, wenn man im Bauchnabel kitzelt, dass ich dann pullern muss.
Wenn Friedrich das mit dem Barfuß hätte, dann müsste er ja grundsätzlich und permanent.
Deswegen habe ich eine Windel. Ne?
Das ist genau.
Bauchnabel. Ja, das habe ich noch nie ausprobiert. Also ich werde selten im Bauchnabel gekitzelt.
Okay, das ist mir letztens aufgefallen, weil ich einfach nicht checke, was mit Füßen ist. Können wir mal kurz über dieses Phänomen reden, dass ich ständig von Leuten höre, dass sie Füße besonders eklig finden. Entwickelt sich langsam bei mir die These, dass das wie mit Spinnen ist. Dass das so lange in der Gesellschaft normal und anerkannt wird, dass das eklig ist, dass es angenommen wird einfach von Leuten und dass es dann zur Normalität wird. Aber dass es gar keinen nachvollziehbaren Zusammenhang mehr gibt. So ist ja auch
ein Ja, da muss man aber ein bisschen aufpassen. Ne? Also mir wird oft angehangen, oh, ich finde Füße eklig, aber das sage ich überhaupt nicht. Füße sind einfach egal, sie erfüllen eine Funktion der Fortbewegung.
Bei dir, ja.
Sie machen sie heraus.
Aber dann meine ich dich nicht. Ja.
Und dann hört es halt aber auch auf. So.
Ja.
Dann ist auch gut mit Füßen.
Gut, aber dann bist du gar nicht meine Zielgruppe gerade. Also dann passt, ja, so ja. Sehe ich es ja auch. Ne? Füße sind mir auch scheißegal. Aber genau, ich habe ja schon, ich höre ja schon sehr häufig, dass irgendwelche Leute so einen Ekel vor Füßen haben, dass die nicht in der Nähe, darf kein nackter Fuß sein und so. Oder mal einen anfassen und so. Ist dann, also, aber auch einfach nur angucken. Ist doch komisch, was ist da los? Was ist da passiert mit der Gesellschaft? So, als hätten sie Leute gesagt, Ohren.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das daher rührt, dass Füße ja auch gut mal stinken können. Also gerade so im Sommer in solchen Turnschuhen ganz lange und dann ziehst du halt die Schuhe aus und dann muffeln die halt. Also ich habe das, also wenn ich mit Leuten richtig eng verbandelt bin, dann kann ich mit deren Füßen auch machen, also dann habe ich da keine Scheu. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie so einen Hänsel neben mir habe, der irgendwie das Gefühl hat, seinen Fuß in meine Gesichtsrichtung zu drehen, dann finde ich das auch schon eklig. Also irgendwie gehören Füße nicht in Gesichtshöhe von anderen Menschen. Also es wäre auf jeden Fall etwas, womit die Mütter mich gut ärgern könnten. Ja. Obwohl ich denen sehr nahe bin. Aber ich glaube, meine Brüder finde ich, glaube ich, im Generellen stinkig. Deswegen im liebevollen Sinne natürlich.
Daher kommt auch die These mit dem Stinkefuß bestimmt von deinen Brüdern.
Ja.
Ich würde zum Beispiel in meinem Privatleben nie im Leben auf die Idee kommen, Füße anzufassen. In meinem Leben als Physiotherapeutin ist es aber überhaupt kein Problem. Also wenn ich jemandem auf professioneller Ebene begegne, dann ist es gar kein Thema. Und ansonsten zähle ich auch eher zu den Menschen, die Füße tendenziell abstoßend finden.
Aber du hast wahrscheinlich dann auch Erfahrung mit sehr ungepflegten Füßen machen müssen als Physio, oder? Oder ging das einigermaßen? Also mir wäre es halt total unangenehm. Also mir schon, und ich glaube, ich habe einigermaßen gepflegte Füße. Also sie sind mir egal, deswegen pflege ich sie auch so egal, aber sie sind auf jeden Fall gepflegt auf irgendeine Art und Weise. Aber in dem Moment, wo ich wüsste, ich müsste zu Physio wegen meinen Füßen, da würde ich aber wirklich blitzeblank irgendwie alles dafür sorgen, dass dir das nicht unangenehm ist, diese Füße anzufassen. Also dann wäre eher mein Charme das Problem, zu dir zu gehen. Oder du würdest dafür sorgen, dass ich endlich mein frühes Putz da unten mache.
Tatsächlich, glücklicherweise geht das den allermeisten Menschen genauso wie dir, wenn sie wissen, sie gehen zur Physiotherapie, dann nehmen sie das sehr, sehr genau, manchmal sogar zu genau. Und da war tatsächlich auch die Erfahrung spannend, als ich dann in dem Dorf selbstständig war, in dem ich aufgewachsen bin, da wurde das noch krasser, weil man kannte sich auch so auf persönlicher Ebene, dass die Menschen das ganz, ganz genau genommen haben mit der Körperhygiene, wenn sie zu mir gekommen sind. Das war auf jeden Fall eine Steigerung im Gegensatz zu vorher, wo ich in der Praxis war, wo ich halt einfach eine Fremde war. Und es ist aber auf jeden Fall, also ich habe viel, 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 viel mehr Füße in der Hand gehabt, die überhaupt gar nicht eklig sind, als dass ich Füßen begegnet bin, die nicht so schön waren. Reden wir eigentlich so detailliert über Füße.
Das ist schon doch mal eine Botschaft in die Gesellschaft, damit Friedrich so ein bisschen diesen Fußhate reduziert bekommt. Wenn, also das finde ich zum Beispiel eine überraschende Aussage. Ich hätte eher gesagt so, boah ja, also Eltern, Menschen sind schon auch eher abartig.
Nee, gar nicht. Aber da ist zum Beispiel ja auch, das ist ja auch eine persönliche Empfindenssache. Also wenn zum Beispiel jemand von der Arbeit körperlich arbeitet, auf dem Bau, und von der Arbeit kommt, durchgesweatet und staubig, dann finde ich es halt gar nicht schlimm. Es stört mich null, weil das ist halt ja einfach so, also das halt direkt der ein Tag halt ist. Da sind schon Menschen, die, also ältere Menschen, die nur noch einmal die Woche baden gehen oder so, das ist schon was anderes.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also könnte der Fußhate damit zusammenhängen, dass man seine eigenen Füße kennt. So ein bisschen wie man anderen Leuten zutraut. Das wäre doch lustig. Man traut ja anderen Leuten zu betrügen, weil man sich selber zutraut zu betrügen. Ne? Und wenn man sehr vertrauenswürdig, also wenn man sehr schnell Leuten vertraut, liegt das häufig daran, dass man selber sehr vertrauenswürdig ist. Beispiel. Und es könnte ja sein, dass man sagt, ich weiß, wie meine Füße sind, wenn sie eklig sind. Und deswegen will ich auf keinen Fall fremde Füße zum Beispiel in der Nähe von meinem Gesicht haben.
Ja, und ich glaube, Füße können halt im Gegensatz zu einem Unterschenkel zum Beispiel mindestens zwei Dinge, die halt eklig sind. Also zum einen können sie stinken und zum anderen können sie so ganz furchtbar Hornhaut produzieren.
Hm, ja, das ist ja jetzt auch schon wieder Wertung. Kann ja auch ganz tolle Hornhaut sein. Also wo kommt denn die Wertung jetzt her?
Ja, wir brauchen mal jemanden mit einem Fußfetisch, der hier eine Lanze für die Füße bricht.
Die Fußsohle zum Beispiel kann leider keine Haare produzieren. Voll schade. Die Unterschenkel schon. Voll eklig.
Jetzt hast du das ja negativ formuliert. Das war jetzt irgendwie, du hättest jetzt ja sagen müssen, die Fußsohle kann geilerweise keine
Haare. Ja, stimmt. Haare voll geil, keine Haare. Passieren. Ja, das reicht. Warum? Ja, mega. Fußunterseite immer haarfrei, immer glatt. Geil. Unterschenkel richtig eklig. Läuse, Dreck, alles verfängt sich da. Okay. Ich bin fertig mit dem Thema.
War schön.
Aber jetzt haben wir endlich mal einen spannenden Untertitel für die Podcast-Folge. Ein bisschen Clickbait. Da müssen wir auch mal einsteigen. Also Sebastian hat geschrieben, er braucht noch ein wenig. Sollen wir sonst schon mal in die Themenliste gehen? Ich glaube, so viele Themen haben wir auch gar nicht. Es sei denn, in der letzten Stunde sind da einige dazugekommen.
Nur eins, aber das ist dann ohne Aufnahme zu besprechen. Ja. Das ist ein persönliches.
Da frage ich dann gerne mal kurz nur noch zur Sicherheit. Wir hatten vor zwei oder vor einer Woche das Thema, können wir den Leuten jetzt mitteilen, dass das Deutschland-Team in erster Linie ihr Team ist und dann das Standort-Team. Und ich wusste jetzt nicht, ob wir damit schon durch sind. Ich hätte das gerne sozusagen gleich abgeschlossen, aber für mich war es noch offen. Und dann kam Sebastian gestern mit drei neuen Leuten zu mir und hat denen das schon so mitgeteilt. Und dann dachte ich, ah, geil, okay, kurz nur für mich die Sicherheit. Sind wir da alle irgendwie d'accord in der Kommunikation? In erster Linie ist Special Center dein Team und in zweiter Linie natürlich das Team, mit dem du direkt arbeitest, vor Ort.
Oui, monsieur, je m'appelle d'accord.
Ich bin, also im Prinzip bin ich ja auch, ich reibe mich aber an diesem ersten Team, zweiten Team. Also wenn wir das erste Team, zweite Team als Kommunikation weglassen, dann bin ich total d'accord.
Nimm was die Startelf und die B11.
Genau, so habe ich nämlich eine Fußballmannschaft trainiert. Ich habe die B-Mannschaft bekommen und die... Trotzdem
Trauma müssen wir hier aufarbeiten.
Genau.
Wenn, ich glaube, ja, okay, könnte ich jetzt einfach sagen, na denn nicht, aber nö, ich glaube, ich würde mal kurz versuchen, dafür zu plädieren, dass wir es so lassen sollten in der Kommunikation. Ich weiß nicht genau, ob man das überhaupt gut hinkriegt, das jetzt auf gleicher Ebene zu kommunizieren, weil wenn beide Teams auf gleicher Ebene sind, dann ist ja der Standort ein Teil vom Deutschland-Team, dann hat man ja gar keine neue Information. Dann reicht die Information, das Deutschland-Team ist dein Team. Dann braucht man diese Zusatzinformation gar nicht mehr. Dann würde nur dieser Satz schon reichen. Wenn man dann, Mensch, also wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Genau. Und wenn man dann noch mit einbezieht, dass man durch die tägliche Arbeit ja eh mit dem eigenen Team zu einem Team zusammen wächst, braucht man das vielleicht gar nicht nochmal kommunizieren. Ist ja nicht so, dass die Leute dann denken, du bist unwichtig oder so, weil die müssen ja den ganzen Tag zusammenarbeiten, sowieso schon. Ich glaube, das ist etwas, was sich sowieso natürlich bildet. Ja, vielleicht reicht es sogar, wenn wir einfach nur sagen, dein Team ist übrigens das Deutschland-Team. Und dann hast du verschiedene Themen-Teams, zum Beispiel Standort. Ja, Annali ist dran. Hallo Annali, wer bist du überhaupt? Ach, du warst schon mal hier, ne? Der Mikro ist aus.
Ja, ich war schon mal da. Nee, nicht mehr. Ich hab's geschafft. Den ersten Teil wollte ich ungefähr auch sagen. Warum? Ich war bei der Diskussion nicht dabei und ich glaube, sie ist noch nicht online. Ich kenne sie auf jeden Fall noch nicht. Und warum gibt es denn überhaupt das zweite Team noch? Weil theoretisch wäre das zweite Team ja in dem ersten Team mit inkludiert. Also wenn alle das zum Team gehören, dann halt auch alle, auch der eigene Standort. Das sind vielleicht nur die Kollegen, mit denen man in einem Büroraum zusammen ist, normalerweise, und mit denen man sich deswegen öfter austauscht oder an einer Sache arbeitet.
Ich habe eine sehr wichtige Meinung.
Dann melde dich doch.
Aber offensichtlich keine Hand. Juli ist dran. Oder musst du gleich wieder los, Sebastian, und musst deswegen kurz reinrufen oder wieder wegrennen?
Nö, ich weiß nicht, worum es geht und es ist lustig.
Also ich würde gerne, wenn wir das im Deutschland-Team, also auf jeden Fall im Deutschland-Team kommunizieren, aber auch da einfach diese, dass wir es nochmal aufmachen, dass die Rahmenbedingungen auch mitgestaltet werden können. Also ich glaube, es gibt halt es gibt eine Handvoll Standorte, die, glaube ich, einen ziemlich standardisierten Onboarding-Prozess haben und dass man da irgendwie sagen kann, okay, inwiefern können wir das aufbrechen, wie können wir unsere Köpfe zusammenstecken, dass wir einfach dieses Konzept anders leben. Ohne dass wir, also wenn wir sie da jetzt nicht involvieren und sagen, so alles, was ihr jetzt gemacht habt in eurem Online-Onboarding-Prozess, damit Leute sich wohlfühlen, schiebt das mal in Müll, fände ich das ein bisschen herrisch. Da würde ich lieber eher denen nochmal den Raum geben, dass sie da auch nochmal sagen können, was sie trotz alledem gerne als Elemente hätten und wie sie das trotzdem irgendwie einfließen lassen können und was nicht notwendig ist, weil auf einmal Standort Dresden so ein bisschen genau diesen Onboarding-Part für Standort Stuttgart macht. So.
Na, für mich wäre irgendwie nochmal wichtig, kurz herauszustellen, was sind denn die konkreten im Beruf dann praktischen Unterschiede? Also wie verhalte ich mich denn anders, wenn ich dieses Verständnis habe? Denn den Großteil meiner Zeit, ich würde sagen 80% und mehr, werde ich ja mit meinem Team am Standort verbringen und mit meinem Team aus Zittern. Na, die haben ja noch andere Teams. So. Also was heißt das eigentlich genau für die konkrete Arbeit? Das Hauptteam ist das Deutschland-Team und das andere nicht. Dabei verbringe ich ja damit die meiste Zeit und es ist auch inhaltlich auch sehr relevant, ne, damit das Deutschland-Team überhaupt existiert. Also geht es da mehr um meine Frage eher, ist es eine Art zu begreifen quasi und Community zu begreifen und mehr ein Selbstverständnis, was in der Praxis praktischen Arbeit gar nicht viel ändert, oder geht es ja auch konkret, dass damit praktische Arbeitsdinge einhergehen, die sich dann grundlegend verändern?
Kombiniert, in meiner Wahrnehmung, würde man Dinge begreifen, die praktische Arbeit verändern. Also das Ganze als Community zu begreifen, würde bedeuten, dass Leute gar keine Hürde sehen, irgendjemanden zu fragen. Im Vergleich zu, heute gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die aus ihrem Standort heraus nicht kommunizieren. Also mit weiteren Leuten nahezu, außer man weiß, in meinem Standort kann das niemand, aber nahezu nicht kommunizieren, weil sie einfach nicht das klare Verständnis dafür haben. Jetzt gibt es mal das Beispiel hier in Nürnberg, die neue Kollegin. Da hat ja sich Sophie auch extrem drum gekümmert, dass sie super vernetzt wird sofort. Das war mega krass. Hat da drei Paten besorgt, mich auch in die Pflicht genommen, sie im Prinzip jeden Tag zu fragen, ob sie alles hat und so. Das hat so krass funktioniert, dass Rita jetzt, glaube ich, also die wird wenigstens schon mit 15 Leuten engeren Kontakt gehabt haben und Sachen wegen ihrer Einarbeitung gefragt haben und so. Und so müsste es eben laufen. Und das ist in dem Fall jetzt ein bisschen zwangsläufig passiert, weil am Standort niemand mehr übrig war. Und wäre halt geil, wenn es zum Standard wird, weil die Leute nicht das Gefühl haben, das hier ist das Team, das ich frage. Oder hier kriege ich meine Unterstützung.
Ja. Okay, cool. Am Beispiel von Rita kann ich sehr gut verstehen, wie es gemeint ist, wenn das so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür ist, dann sehe ich da nur Vorteile. Finde ich richtig gut. Ich hatte ja auch viel mit Rita zu tun. Oder habe. Ja.
Und das ist doch der perfekte rote Faden für die Geschichte im deutschen Team. das Beispiel von Rita. Ich glaube, dann ist es für alle richtig gut greifbar. Also finde ich auch cool. Und was ich auch jetzt beobachtet habe, der gute Spam. Das ist ja eigentlich, also ganz viele Leute, wir haben ja mit jedem Standort sozusagen eine Love-Train-Gruppe und da werden ja explizit dann Fragen gestellt oder auch Situationen, wo sie gerne Input und Impulse für hätten. Und das Gleiche passiert ja auch im guten Spam. Da ist aber die Antwortrate nicht so hoch, weil natürlich da 10 Millionen Leute drin sind. Und das ist mir halt aufgefallen, also weil Easy das gestern, glaube ich, den Spam nochmal genutzt hat und nochmal aufgefordert hat, Leute, könnt ihr mir irgendwie ein bisschen Input geben? Und das wäre ja cool, wenn diese Love-Train-Gruppen so jetzt nicht zu 100%, aber irgendwann obsolet werden, weil die Leute nur noch im guten Spam sich selber beraten und sich selbst unterstützen. Und wir dann natürlich da ja auch mitmischen können, ne, wenn wir, also mit der jeweiligen Erfahrung, die jeder ja so mit sich bringt. Aber das wäre ja das Best-Case-Szenario an Community, wenn eigentlich diese separaten Love-Train-Standort-Gruppen, es gibt natürlich so Themen wie Kündigung etc., was man natürlich nicht irgendwie mit allen direkt besprechen will oder irgendwas Privates, was man vielleicht irgendwie erstmal teilen will. Aber das wäre wirklich großartig, wenn so 90% eigentlich über den guten Spam abgedeckt wäre. Von allen. Ein bisschen Kontext, der gute Spam ist eine Gruppe, eine Chatgruppe, wo wirklich alle drin sind, die in der Verwaltung tätig sind. Das bedeutet, da werden halt Fragen gestellt oder Situationen geschildert, wo wirklich gewollt ist, dass Input von allen kommt. Genau, und nicht explizit zum Beispiel wir als The Love Train. Und ich glaube, es könnte noch mal mehr genutzt werden und auch mehr insofern, dass wir es dazu hin entwickeln, dass alle sich verantwortlich fühlen, gegenseitig sich da zu unterstützen und auch Fragen zu beantworten und Input zu geben.
Okay, dann machen wir gar kein Entweder-Oder und gar keinen Ausschluss, sondern machen einfach nur klar, nicht nur dein Standort, die Leute am Standort sind dein Team, sondern ganz Special Center Deutschland ist dein Team. Müssen wir gar nicht so ein Entweder-Oder oder Prioritäten oder was machen. Cool. Steht ja noch auf der D-Team-Liste, also wissen wir jetzt, wie wir das erklären würden. Nice.
Ich erstelle ja gerade so ein ungefähres Konzept für einen Paten oder einen Buddy und vielleicht könnte ja genau das, was Sophia da gemacht hat, nämlich für diese konkrete Vernetzung zu sorgen, dann auch der Buddy übernehmen und gar nicht unbedingt die Standortkollegen.
Ja, hatten wir das nicht auch sowieso besprochen? Es gibt ein Buddy-System und die Hauptaufgabe ist nicht, die Fragen zu beantworten, sondern der Person die ganze Zeit beizubringen, wen sie alles fragen kann und wo sie überall die Antworten findet. Man könnte sogar sagen, explizit keine Fragen beantworten. Immer mit der Person zusammen auf die Suche gehen.
Ja, außer die Fragen zur Kommunikation. Also Gather-Rundgang, Gather-Funktionen, das Hinzufügen zu den Telegram-Gruppen, falls noch nicht geschehen. Und dann gehe ich konform ab da.
Okay.
So, ich habe ein Update über KI, aber lasst uns doch einleiten mit dem Diskussionsthema von Sebastian.
Das ist ja lustig. Also, ich habe das letzte Woche kurz in den Raum geworfen, alle so, ja, warum nicht? Mein Diskussionsthema ist, dem steht gar keine These voran sozusagen, weil ich gar keine so starke Meinung habe. Aber ich möchte ganz kurz darüber sprechen, inwiefern wir als Organisation KI in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Und ich versuche mal, eine These in den Raum zu stellen, damit wir das zum Diskutieren haben. Wir haben uns schon bei der Gründung vorgenommen, dass wir unser Geld immer nur auf die ethischste Weise ausgeben und nicht auf die einfachste Weise. Und wenn wir für KI bezahlen und uns von KI Bildmaterial, Videomaterial, Musikmaterial, also Audiomaterial müsste man sagen, und auch Texte generieren lassen, dann bezahlen wir Unternehmen, bei denen wir nicht sicher sind, ob sie ethisch agieren. Ich würde gerne, wenn wir KI nutzen, erstmal einen kurzen Check machen, welche KI ethisch agiert. Was bedeutet ethisch agieren? Erstens keine Ressourcenverschwendung im Sinne von Energieverschwendung zum Beispiel. Zweitens kein Diebstahl von intellektuellen Rechten und drittens vielleicht auch eine gewisse Qualitätskontrolle. Was die Individuen in ihrer Arbeit machen, ist für mich eine ganz andere Story. Mir geht es eher darum, wenn wir uns nach außen präsentieren, zum Beispiel Flyer, zum Beispiel Rundmails, was fällt mir noch ein? Nö, das war's eigentlich. Dass wir dann vielleicht sagen, als Organisation unterstützen wir das nicht. So wie jedes Individuum so viel CDU-Würste essen darf, wie es will, aber wir als Organisation kaufen die eben nicht.
Bist du denn in der Lage, ein KI-Unternehmen zu überprüfen?
Auf gar keinen einzigen Fall, nee. Aber ich bin auch nicht in der Lage, viele andere Dinge zu überprüfen, sondern stattdessen konzentriere ich mich auf diejenigen, wo entweder jemand anders die geprüft hat oder wo keine Überprüfung notwendig ist, weil es sozusagen eh ganz groß auf der Flagge steht. Und wenn ich mich da mal irre, ist das ja kein Problem. Nehmen wir zum Beispiel unsere BAV, die LS-Bank hat es überprüft. Nehmen wir Sterntal, niemand von uns hat deren Handelsregistereinträge durchgelesen. Trotzdem buchen wir gerne bei denen, weil wir wissen, das Geld geht in ein anderes Unternehmen, ein Verein, wo es irgendwie wahrscheinlich ganz okay ist.
Also mir fällt zur Qualität was ein, weil ich nicht, die anderen Aspekte waren jetzt beispielsweise Ressourcenverschwendung. Zur Qualität ist mir schon oft aufgefallen, dass im guten Spam Antworten von KI kommen. Das sind dann eben auch einigermaßen allgemeine Fragen. Und dann kommt eine Antwort, die eine KI generiert hat. Inzwischen wird auch häufiger dazu geschrieben, dass das jetzt ja von der KI ist und so. Mir ist aber schon aufgefallen, dass immer unsere Herangehensweise dabei fehlt, komplett. Also wir kriegen dann eine allgemeine Information, wie das auf der Welt so gemacht wird. Und die kann ja sogar noch fehlerhaft sein, das weiß man ja nicht mal so genau. Und es fehlt dann immer noch ein, aber achte auf die Person und so eine Geschichte. Also unsere Werte, unsere Haltung, die kann eine KI nicht wissen. Und hängt die deswegen nicht hinten ran. Das finde ich manchmal ein bisschen irreführend in den Unterhaltungen. Ich wäre also dafür, dass wir im guten Spam KI-generierte Nachrichten unterlassen. Hab noch nicht lange drüber nachgedacht, aber ist erstmal ein Gefühl.
Ja, so ein absolutes Verbot halte ich irgendwie im ersten Denken nicht für besonders nachhaltig, aber der Punkt, den du ja machst, ist, oder vor allem machst, ist ja, dass die Special Sitter-Seele potenziell verloren geht oder die Besonderheit. Und ich glaube, da es ist auch, ich habe das nicht ausgewertet, ne? Ich habe keine, die Antworten im guten Spam nach KI und nicht KI gefiltert und inhaltlich verglichen miteinander, aber mein Gefühl wäre, aber das ist vielleicht auch das Persönliche und das, was vielleicht dann eher die Aufgabe ist, dass häufig das erstmal so eine erste Grundrecherche ist zu irgendeiner Frage, dass man einfach erstmal sowas, so ein paar Begriffe hat, mit denen man irgendwie arbeiten kann und dass man dann davon ausgehend überlegen kann, was jetzt die Lösung für das individuelle Problem gerade ist, das geschildert ist. Ich weiß nicht, inwieweit die KI-generierten Antworten auch dann die abschließenden Antworten zu dem Thema waren oder inwieweit sie einfach erstmal so einen allgemeinen Fundus gebildet haben, auf dem Aufbau und dann eine Lösung im Special Sitter-Stil gefunden wurde. Na? Weil es ist ja vor allem erstmal ein Recherchemittel, eine Recherchehilfe gewesen. Und die ist es ja auch, so ein Grundverständnis zu kriegen. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass es eine Frage gab, wem steht Verhinderungspflege zu oder so? Und die Frage war ja nicht irgendwie, wie verhandle ich die Kostenkalkulation mit X? So, ja. Also dann geht es mir quasi mehr darum, zu sagen, wie, also eine Sensibilisierung für die Arbeit mit KI. Ne? Wie setze ich sie richtig ein? So, ja, Sebastian, du kannst.
Danke, aber Julie hatte sich gemeldet. Ist jetzt wieder weg, die Meldung? Mit Absicht?
Okay. Ja, bei plus eins.
Möchte ich gerne als erstes auf das Thema guter Spam eingehen. Für mich ist sehr guter Spam ganz bewusst dafür gemacht, dass Menschen sich Zeit nehmen, über etwas kurz nachzudenken, damit es sozusagen innerhalb unserer Kultur eine Antwort entsteht. Eine von Heise, von einem Autoren geschriebene Antwort wäre für mich genauso wertlos wie eine KI-generierte Antwort. Vielleicht ist die KI-generierte Antwort sogar besser, weil sie mehr als eine Quelle zusammenfasst. Es gab früher mal diesen kleinen Witzelink, let me google that for you, wenn jemand eine Frage gestellt hat, die man auch einfach googeln könnte. Das soll nicht sozusagen der Sinn des guten Spam sein, in meinen Augen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn da Heise-Artikel zitiert werden oder KI-generierte Antworten gepostet werden, habe ich irgendwie kein Problem mit. Aber das erfüllt den Zweck nicht und das führt auch selten dazu, dass jemand sagt, ah ja, okay, weil das kriegen die Menschen allesamt auch selber hin. Im guten Spam geht es mir halt immer so viel mehr um Meinung und Herangehensweise als um sozusagen die reine Faktenlage. Zum Thema bewusst mit KI umgehen, das finde ich super spannend, da eine Schulung irgendwie anzubieten. Ich weiß nicht, wer von uns die anbieten könnte, ich nicht. Aber dass wir sagen, worauf muss ich achten, wenn ich KI-generierte Inhalte nutze? Weil ich bin jetzt hier nicht so ein Trendverwehrer, ne? Nicht der Boomer, der sagt, alles, was von KI kommt, ist scheiße. So meine ich es überhaupt nicht. Wir müssen mal ein bisschen filtern, was ist hochwertig und was ist nicht hochwertig. Und ich sage dazu jetzt nicht mehr ganz viel, weil ich sonst so viele Themen aufmache. Aber kurze Erinnerung, bitte vergesst nicht auch meinen Hinweis zum Thema KI-generierte Medien zum Beispiel, die wir nach außen präsentieren. Das ist für mich eigentlich sogar das Wichtigere als sehr gutes Spam.
Love Train Song.
Ich hatte den Moment zum Einspielen leider verpasst. Oder vielleicht zum Ende dann nochmal.
Also nach meiner Erfahrung und wie ich die KI nutze, also ich nutze das oft zur Zusammenfassung und nächste Schritte, wenn man irgendwie einen Termin hatte und sich auf Dinge geeinigt hat. Oder wenn man irgendwie Notizen erstellt hat und darauf basierend irgendwie weitergehen möchte mit irgendwas. Und da lasse ich mich gern mal inspirieren. Und man kann ja, umso mehr man mit KI spricht, umso, also man kann den ja so ein bisschen in Richtung Special Sitter tunen, ne? Indem man sagt so, bitte nicht so förmlich, bitte kollegialer, bitte irgendwie emotional intelligenter oder bitte auf die Fähigkeit bla 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 achten. Ich kriege das dadurch ganz gut getuned. Vielleicht könnte man mal, also es gibt wahrscheinlich weitaus Leute, die sehr viel affiner sind mit KI und wie kann man das eigentlich gut nutzen, wenn man da Workshops anbietet. Ich weiß, dass jemand von Special Minds das ja gut kann. Vielleicht kann die Person, wenn sie wieder da ist, das irgendwie mal anbieten. Ich glaube, das würde allen echt viel bringen und wahrscheinlich auch Zeit sparen. Sebastian.
Huch, sorry, meine Kamera. Dann haben wir ja schon mal den ersten Punkt sozusagen einigermaßen abgehakt. Niemand hat ein Problem damit, dass wir KI-generierte Inhalte für unsere eigene Recherche und unseren eigenen Workflow benutzen. Es wäre aber gut, wenn wir zum Beispiel einfach im nächsten Deutschland-Team mal ganz kurz fragen, wer von euch würde gerne einen kleinen Workshop dazu anbieten, damit man gute Ergebnisse erzielt. Nur schon mal irgendwie gut. Punkt 1 ist für mich damit abgehakt. Dann komme ich jetzt zu Punkt 2 zurück, wenn wir uns nach außen präsentieren. Und jetzt nehme ich mir sozusagen den Freiraum, dann doch noch ein bisschen was dazu sagen. Erstens ist die Qualität von vielen KI-generierten Inhalten, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, nicht allgemein, sondern die wir in der Vergangenheit verwendet haben, ziemlich mittelmäßig. Ich habe zum Beispiel an den Festivalbildern noch ziemlich viel rumgepfuscht, damit Rechtschreibfehler raus sind oder fehlende Finger entfernt werden. Zusätzliche Finger entfernt werden. Also es war richtig, da waren richtig grobe Fehler sozusagen drin. Vor allem in unserem Branding. Ist ja klar, dass die KI nicht unser Logo rekreieren kann. Jedenfalls nicht mal eben so. Das heißt, da wünsche ich mir sozusagen ein offenes Auge und eben eine Qualitätskontrolle. Und der zweite Punkt, wieder das, was ich am Anfang erwähnt habe, das ethische Investieren von Geld. Wenn wir einer Künstlerin in Frankreich zum Beispiel, die für uns viel malt, wenn wir der regelmäßig zu ihren Freundschaftspreisen Geld überweisen, dann füllt mich das mit Stolz. Dann bin ich richtig glücklich, dass es da jemanden gibt, die sich richtig Mühe gibt. Und wir kriegen auch sehr viel positives Feedback dazu, was diese Person produziert. Und diese Person an sich sozusagen ist hier nicht der Hauptpunkt, sondern die Tatsache, dass wir einer echten Person echtes Geld geben und damit sozusagen eine Karriere unterstützen, so wie wir das auch in so vielen Dingen tun, in unserem Arbeitsalltag. Wenn wir einer großen Firma Geld geben dafür, dass da niemand Mühe reinsteckt und sich niemand verwirklicht fühlt, dann fühlt mich das nicht mit Stolz. Und wenn dann auch noch die Qualität mittelmäßig ist, dann würde ich sagen, bitte keine KI-Bilder auf nach außen präsentiertem Material. Dann würde ich dann auch so hart formulieren. Das ist für mich auf allen Ebenen unzureichend.
Ja, mal gar nicht so starke Meinungen.
Ja, die Diskussion brennt nicht so irgendwie.
Nö.
Ich persönlich würde zum Beispiel niemals mir die Formulierung von der KI vorschreiben lassen. Dafür habe ich viel zu viel Spaß einerseits daran zu formulieren, aber das ist halt, weil es sehr subjektiv ist, ne? Aber quasi den eigenen Stil beizubehalten, für mich super wichtig und das immer auch zu challengen mit neuen Aufgaben. So, an wen gebe ich das auch ran, dann nicht von KI unterstützen zu lassen, weil dann geht so ein bisschen die eigene Seele vielleicht verloren. Aber das ist vielleicht auch was Persönliches, weil es mir besonders viel Spaß macht. Ja. Aber ich finde es irgendwie auch sehr wichtig. Aber ja, immer nur ich. Also es ist halt subjektiv. Aber mir ist das extrem wichtig persönlich, die Texte, die Nachrichten, die ich schreibe, egal an wen, ob es ein Team ist, ob es an eine Bank ist, ob es an die Investoren ist, scheißegal, ob es ein Bericht ist, das so viel wie möglich aus dem eigenen Kopf zu machen. Ja. Aber einerseits macht es mir Spaß und vielleicht ist es auch gar nicht so scheiße, es liegt mir vielleicht sogar manchmal ein bisschen. Und das ist ja vielleicht nicht bei allen so. Und dann ist es ja auch cool, wenn man sich da Unterstützung holen kann dabei. Und doch macht so eine Außenwirkung natürlich viel, ne? Wie was formuliert ist. So den Humor oder so, die Persönlichkeit rüberzubringen, den gesamten Vibe. Vor allem auch mit dem, das ist dann so ein bisschen mein persönlicher Nemesis, ist die grundsätzliche oder die immer wieder mit dem konfrontierten Definition von was ist eigentlich Professionalität. Ich jedes Mal kotzen könnte, was Leute für professionell halten oder wie Unprofessionalität dann wahrgenommen wird, finde ich ganz schwierig. Genau. Das ist für mich kontrovers. Wie Sau.
Professionalität
ja, ist nicht langweilig. Möglichst unpersönlich und emotional distanzierend. Quasi. Und das ist natürlich eine sehr starke Wertung. Professionell heißt für mich, Dinge gut zu machen. Irgendwie. Und engagiert. Und wie, das ist dann halt sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen, ich glaube, manche meiner Ausflüsse oder Texte würden in manchen Kreisen als sehr unprofessionell angesehen werden. Aber davon lasse ich mich halt mittlerweile nicht mehr verunsichern. Aber habe oft genug auch schon gegenteiliges Feedback bekommen halt. Ja.
Professionalität ist Unmenschlichkeit für mich. Ja. Also nicht, weil es unmenschlich ist im Sinne von, ich finde es so schlimm, sondern ne, alles, was nicht menschlich ist, wird ja als professionell angesehen.
Oder selbstbeherrschend. Ja. Ich kann natürlich auch als KZ-Aufseher sehr selbstbeherrscht sein.
Irgendwo muss Hitler vorkommen.
Können wir das irgendwie im Titel mit den Füßen verbinden? Dann haben wir.
Ja, genau.
Wir haben, Sebastian, am Anfang sehr lange über Füße gesprochen.
Oh Gott.
Jetzt wollen wir das als Titel mit deiner Hitler-Aussage verbinden, gerne.
Aber was soll denn das heißen, Hitler-Aussage? Es ist doch ganz einfach. Das Negativbeispiel für jemanden, der sehr professionell arbeitet, ist niemand, der nie auf die Moral achtet, sondern immer nur auf das, was getan werden muss. Und das ist doch, worauf ich hier anspiele.
Ja. Total. Es ist nur einfach immer witzig, wenn quasi immer. Es ist ja immer das drastischste Beispiel, das immer irgendwelche zum Dritten Reich zu machen.
Das ist doch das Einfachste. Mangel an
Kreativität. Hat jemand kontroversiert, hier fehlt Kontroversität gesagt? Habt ihr schon mal von Hitler gehört? So. Vor Kontrovers.
Kontroverse Figur.
1936. Das war einmal.
Okay, also ein loses Versprechen von mir. Das nächste Mal,
dass ich versuche,
was Kontroverses zu sagen oder ein extremes Beispiel zu finden, werde ich ganz explizit nichts mit Nazis sagen. Es sei denn, es passt einfach sehr, sehr gut.
Gut, ich glaube, wir haben da jetzt nichts so richtig gegen. Was wäre der nächste Schritt? Du könntest uns jetzt mal das Deutschland-Team darum bitten, was da dein Anliegen ist, Sebastian.
Ja, ich glaube, wir sind da auch uns alle einigermaßen einig. Zum Beispiel, als ich vor 4 Monaten oder sowas mit einer Kollegin gesprochen habe zu KI-generierten Bildern, da war es so, dass unsere Künstlerin einfach keine Zeit hatte und das musste fertig werden. Die Person, mit der ich gesprochen habe, hat dabei selber gesagt, sobald sie wieder kann, ne, werde ich sie wieder anhauen. Das heißt, eigentlich sind wir uns alle einig. Wir sind, und das sieht man zum Beispiel im guten Spam, aber natürlich irgendwie in der Gefahr, dass wir uns immer den einfachsten Weg nehmen, statt den moralisch richtigen, und darauf wollte ich aufmerksam machen, mehr ist es nicht.
Das ist ja auch ein spannendes Thema mal bei anderen Bereichen. Jetzt KI ist halt von vielleicht auch noch gar nicht so stark präsent, auch wie wir es nutzen wollen. Ist ja sehr intern so. Aber was mir bei dem Kommentar, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen, direkt in den Gedanken gekommen ist, das ganze Thema zweite Bank ist ja ein Thema. Friedrich und ich hatten ja einen Termin bei der Sparkasse. Das haben wir bisher jetzt noch nicht so groß breit getreten, weil wir da erstmal noch Unterlagen hinschicken müssen, um da tatsächlich handfest dann über konkrete Themen zu reden. Aber die Sparkasse als Institution ist rein aus einer Business-Perspektive quasi wahrscheinlich eine gute Wahl. Oder so klingt es zumindest erstmal. Ne? Das könnte sehr vorteilhaft sein, weil die einfach riesig ist, super vernetzt ist, gute Konditionen hat, gute Ansprechpartner, eine hohe Expertise im ganzen Finanzbereich und auch darüber hinaus und Interesse an wachsenden, guten Unternehmen. Aber natürlich inhaltlich, sie ist nicht aus Spaß so sehr extrem erfolgreich. Ne? Also erste Kritik ist ja immer Investition natürlich in Atom- und Rüstungsunternehmen so. Aber auch darüber hinaus gibt es da noch andere Themen. Ja, das ist dann so eine Frage. Wenn das konkret wird, oder vielleicht müsste man das sogar vorher mal diskutieren, bevor wir Arbeit investieren, sind diese Bemühungen eigentlich, ist das völlig umsonst, weil wir eigentlich sagen, die Sparkasse darf niemals Partner von Special Sitter sein. Genau. Ja. Und was sind dann die Alternativen? Also das sind dann gar nicht mehr so viele. Ich glaube, dann bleiben noch 4 Banken übrig. Mhm. GLS ist eine davon. Ja, ja. Da ist so die Frage, hilft uns das dann als Unternehmen? Ja.
Das ist eine ähnliche Frage wie vegane Ersatzprodukte von der Rügenwalder Mühle zu kaufen, oder, Sebastian?
Stimmt,
ja. Ja, gute Frage. Und ich bin hier nicht die Person, die in der Position ist, zu kritisieren, weil ich zum Beispiel in Bezug auf Elektronikkauf sehr oft den einfachen Weg gehe. Das wissen alle anwesenden Menschen. Ich kaufe viel zu viel bei Amazon. Ich frage mich, warum die mir nicht regelmäßig schon einen Bonuscheck vorbeischicken. Und wir versuchen ja auch davon wegzukommen. Wir haben jetzt in letzter Zeit wegen der Ansage viel mehr gebraucht gekauft. Und trotzdem kommt einfach noch sau viel von Amazon, weil das Volumen insgesamt so groß ist. Ich möchte mich nochmal darauf berufen, was ich schon so oft gesagt habe. Man trifft, solange man noch kann, trifft man Entscheidungen, die einem leicht fallen, weil man noch kann. Wie zum Beispiel, ich kaufe veganes Essen oder ich kaufe keine Betriebsautos, was auch immer. Solange das mit dem Essen und den Betriebsautos auch überhaupt keine Rolle spielt. Dann treffe ich jetzt schon die Entscheidung, damit dann in dem Moment, wo es notwendig ist und schwer ist, die Entscheidung zu treffen, ich was habe, woran ich mich festhalten kann. Und wir haben schon mal entschieden, dass wir eine ökologische Bank wollen. Und jetzt wäre der Moment, wo wir sagen, an dieser Entscheidung können wir uns jetzt festhalten. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel ein kleines bisschen, aber dieses Argument lässt sich halt immer weiterspinnen. Und wir sind ein Team von Menschen, die sich ganz ausdrücklich Fußfesseln angelegt hat und den schwierigeren Weg geht in vielen, vielen Dingen, weil wir möchten, dass unsere Arbeit insgesamt positive Wirkung hat und nicht nur auf eine positive Wirkung beschränkt ist und alles andere sozusagen ist Mittel zum Zweck. Deswegen ist mein erster Instinkt, ohne dass es jetzt hier irgendwie super festgehalten werden muss, scheiß auf die Sparkasse. Abgesehen davon, dass ich den einen Typen da in Zehlendorf nicht leiden kann.
Das ist ja auch kein, so wie nichts auf der Welt, ist binär oder wie man sonst sagen würde, dunkel oder hell, sondern auch die GLS Bank hat Sachen, die wir so nicht machen würden. Machen ja nicht alles genau so, wie wir es machen würden. Also das ist alles eine Einschätzung, die wir treffen und sie ist willkürlich. Trotzdem noch. Es gibt ja nicht, ist ja nicht Hollywood. So, es gibt nicht die gute oder die böse Seite oder sowas. Und die Sparkasse macht vielleicht so und so viele Sachen, die wir nicht gut finden und so viele Sachen, die wir gut finden. Wir haben keine Richtlinie oder eine Formel, die uns da eine Antwort drauf gibt. Ganz viele Sachen, mit denen wir zusammenarbeiten, überprüfen wir nicht. Wie doll müsste man die GLS-Bank überprüfen, bis man zu dem Schluss kommt, dass man mit denen eigentlich auch nicht mehr zusammenarbeiten dürfte? Ich finde die Frage extrem schwer, überhaupt anzugehen. Das ist so die typische Frage zum Beispiel, wo kaufe ich meine Textilien oder sowas? Da gibt es ja auch eigentlich keine richtige Antwort. Es ist einfach, an irgendeinem Punkt muss man einen Cut machen und sich ein T-Shirt kaufen, weil man sonst nackt rumrennt.
Vielleicht ist das der Maßstab, ne? Dass man den Wirkungskreis so groß strahlt, wie es einem wirklich möglich ist, ohne dass man dann nicht mehr handlungsfähig ist. Also oder extrem Aufwand betreiben muss, um Dinge weiter fortzuführen.
Also wenn die GLS-Bank sagen wir mal, nicht unsere gesamte Geschichte mit uns mitgemacht hätte, sondern wenn die jetzt einstiege, dann wäre die Beziehung ja auch ganz anders, glaube ich. Würde ja sehen, welchen Erfolg wir haben und wie wir seit vielen Jahren beweisen. Und wir mussten dann nicht in deren Zusammenarbeit beweisen. Aber es ist so, wie Theo sagt, es gibt nach den offiziellen Maßstäben nachhaltige Bank, gibt es nur 3 oder 4 weitere Optionen in Deutschland. Und die habe ich alle schon mehrfach durchgeklappert. Zwar vor Jahren, wer weiß, was sich da getan hat, aber die sind zum großen Teil, waren wir immer viel zu klein. Also sie vergeben dann nichts unter 10, 20, 30 Millionen, weil sie eigentlich in Immobilien vor allem investieren. Oder sie sind extrem lokale Banken. Da gibt es irgendeine katholische Bank in Baden-Württemberg oder so, die auch dazu zählt. Und die machen dann eben nur mit lokal ansässigen Unternehmen Geschäfte. Und die GLS-Bank war die einzige damals, die in der Lage war, mit uns zu starten. Und diese Runde bin ich noch 2-mal gefahren durch diese ganzen nachhaltigen Banken. Also stehen wir eigentlich vor der Entscheidung, diese Runde nochmal zu fahren oder bei der GLS-Bank zu bleiben, wo wir einfach immer noch auf verbrannter Erde rumrennen und dann nur eine Bank zu haben. Also dieses Problem die ganze Zeit ziemlich doll mit uns rumzuschleppen, dass wir zu wenig finanzielle Mittel als Unterstützung bekommen von der Bank, zu wenig Spielraum, so. Oder eben jetzt einen Schritt in die Richtung zu gehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wir müssen jetzt eine Bank dazu nehmen. Und dann sind alle anderen auf dem Markt, glaube ich, relativ gleich. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Kriegsbank gibt, aber.
Die anderen haben was anderes, ne? Also, Kritik gibt es ja dann überall. Das ist nicht das Problem.
Ja.
Schwarze Flecken zu finden. Ich glaube, deswegen guter Punkt, Sebastian. Es schärft für mich einmal das Bewusstsein, nochmal zu sagen, sobald die Unterlagen mal vollständig sind, also ein vorläufiger Jahresabschluss, das ist das Einzige, was ich noch brauche. Der Rest ist ready. Werde ich das genauso an die GLS-Bank verschicken, wie ich das an die Sparkasse und an die anderen Banken verschicken. Das ist ja dann auch gar kein großer Mehraufwand und dann schauen, was kommt zurück. Ich denke, das wäre gut und dann müssen wir schauen.
Ja. Jetzt fiel mir gerade noch ein, wenn wir schon groß genug sind, dass die Sparkasse findet uns ja schon sehr interessant, so wie ich das in dem Gespräch wahrgenommen habe. Also ab einer gewissen Größe und sei es VW, gibt es ja Deals mit Banken, dass beispielsweise unser Geld nur in ausgewählte nachhaltige Fonds investiert werden darf. Wir könnten ja sogar sagen, okay, wir bezahlen 0,5% mehr Zinsen dafür, dass wir den festen Deal haben, dass unser Geld nur und ausschließlich für jene und solche Sachen eingesetzt wird. So was muss es doch geben. Da sind wir doch nicht die Einzigen, die sowas wünschen.
Habe ich nie gehört, aber kann man fragen.
Ja.
Die werden es wissen. Na, denke ich, sollte mit rein. Dann. Guter Punkt.
2007 bin ich als kleiner Schüler sozusagen nach England gezogen und habe in einem Hostel gewohnt. Und eine meiner ersten Aufgaben war es, ein Bankkonto zu eröffnen, damit ich überhaupt, wenn ich arbeite, bezahlt werden kann. Dann habe ich so eine Bank gefunden, die sah richtig geil aus. So, ey, die ist ja schön. Da gehe ich mal rein. Da bin ich da so reingegangen, überall Marmor, richtig geil dunkles Holz, fetter Tresen. Ich bin da so hin, moin. Und die so, moin. Ich möchte gerne ein Bankkonto eröffnen. Und die so, ich glaube nicht, dass du hier richtig bist. Und ich brauche einfach nur ein Bankkonto. Ich möchte hier kellnern und möchte arbeiten. Und die so, nee, du, also ehrlich gesagt ist bei uns der Mindestumsatz sowas wie 10 Millionen Euro. Das war so eine Privatbank. Und dann haben die mich ganz freundlich wieder rausgebeten. Die waren überhaupt nicht herablassend. Die haben mir nur erklärt, hier bist du falsch.
Okay, weil die kannten ja deinen Preis und dein Arbeitspensum gar nicht.
Ich bin extrem Kellner. Ich kellner nur auf Bergspitzen und während eines Fallschirmsprungs. Geil. Nice, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Dann sag ich jetzt noch was Update KI-Chat. Ich habe mit, warte mal, ich habe schon jemandem erzählt. Ach ja, die meisten waren ja hier bei mir. Und ich glaube, ich habe es Theo oder Svea schon mal erzählt. Ich habe dann bezüglich KI-Chat gibt es den folgenden Kontext. Wir haben eine externe Firma beauftragt, uns zu ermöglichen, über einen KI-Chat unsere Wiki, also unser Qualitätsmanagement, zu befragen. Wie soll ich dies und das machen und wie macht man dies und das? Und dann kommt die Antwort in drei Teilen, die klare Antwort auf die Frage, eine mögliche Vorlage, wenn es die dann gibt, als Dokument und eine Antwort zur Haltung. Also wie sieht Special Sitter das Thema grundsätzlich bezüglich der Vision? Nun gab es eine erste Programmierungsrunde, die hat 30.000 Euro gekostet. Ja, externe Firmen sind offensichtlich teuer. Gerade was Programmieren angeht. Und es gibt ein technisch korrektes Ergebnis, das aber inhaltlich sehr schlechte Ergebnisse liefert. Das liegt aber daran, dass wir unseren Teil der Arbeit nicht gemacht haben. Und jetzt kommt eine zweite Runde und sie haben uns ein neues Angebot geschickt. Das kostet nochmal zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Das konnte ich jetzt noch nicht ganz ausrechnen, weil die mal keinen Preis drunter packen, sondern Fachkrafttagessätze und KI-Experten-Tagessätze. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Und ich war voll genervt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt gefangen in einer, wir haben schon Sachen investiert und deswegen müssen wir jetzt für immer weiter bezahlen, weil das Ergebnis immer 1% besser wird, scheiße. Judy hat damit ein bisschen Erfahrung, hat mich ein ganz bisschen entspannt. Und dann habe ich jetzt mit einem Partner einer Standortleiterin telefoniert, der genau dasselbe auch macht. Der bindet den ganzen Tag KI-Chats für Unternehmen ein. Und kennt sich damit einfach sehr, sehr gut aus. Also ist eher eine etwas kleinere Bude, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Der findet Special Sitter ganz gut, also hat er mich ausführlich beraten. Und nach der Beratung kam raus, dass all das, was diese Firma hier jetzt macht, hätte er ganz genau so auch gemacht. Also es gibt ein paar mini-kleine Unterschiede, aber es hätte bei denen auf jeden Fall 75.000 Euro gekostet, hat er gesagt. Und es ist also völlig im Rahmen, er findet es noch sehr günstig. Und von der technischen Seite her liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass wir dieses blöde Sprachmodell aus Deutschland benutzen. Es spricht sich da immer mehr rum, dass Aleph Alpha, die haben diese Firma, dieses Sprachmodell gebaut, sehr gut Werbung machen kann und sehr gut Marketing betreiben kann, aber die Ergebnisse ihrer KI gar nicht so gut sind. Das wird also zum großen Teil daran liegen, dann liegt es noch zum großen Teil daran, dass unsere Wiki gar nicht fertig vorbereitet war. Und jetzt findet also noch die Umstellung statt auf unser neues Wiki, auf den neuen Aufbau. Das muss aber nur einmalig gemacht werden. Und dann findet noch die Einbindung des dritten Antwortteils statt. Die Vision also als dritter Antwortteil. Und die Anbindung an ChatGPT. Das geht, weil ChatGPT jetzt zu einem großen Teil Microsoft gehört. Und Microsoft hat Serverfarmen in Europa. Und deswegen hat Microsoft einen Weg gefunden über den Dienst Microsoft Azure oder Azure geschrieben, ChatGPT Europa Datenschutzrecht in Europa laufen zu lassen. Und über diese Anbindung werden wir wahrscheinlich dann von OpenAI ChatGPT nutzen können, das erstmal unsere Wiki durchsucht. Das macht auch ein Sprachmodell. Das ist anders, als ich gedacht habe. Also dieses Elasticsearch habe ich das immer genannt. Das ist auch ein Sprachmodell, es ist nur ein bisschen anders aufgebaut. Es durchsucht unsere Wiki und lernt und dann findet es die richtigen Spalten sozusagen und schickt es dann an die Sprach-KI von OpenAI, um aus dem größeren Text, der verschickt wird, mit der Frage gepaart, die von uns gewünschte Antwortkombination zu fabrizieren. Ich habe also jetzt nach dem Gespräch mit dem Typen, der eigentlich der Konkurrent eben ist von dem, den wir beauftragt haben, habe ich das Gefühl, also habe ich wieder sehr viel Hoffnung, dass wir erst bei 20% der Qualität oder so sind oder bei 10. Genau. Und dass wir preislich sogar richtig gut weggekommen sind. hat er mehrmals in dem Gespräch gesagt.
Wahrscheinlich habt ihr das noch beauftragt, als es noch irgendwie in den Kinderschuhen war, ne? Weiß nicht, ich habe das letztes Jahr im Sommer gemacht.
Mhm. Ja, stimmt, kann sein.
Aber cool, ach super, dass er auch so eine detaillierte Einschätzung gegeben hat und so ehrlich war. Mega nett.
Ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nochmal ein bisschen Geld ausgeben. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Gefühl habt, können wir ja mal, also ist ja transparent, was wir hier machen, aber soll das jetzt nochmal eine Entscheidungsrunde gehen oder ist das eigentlich obsolet, weil eh alle sagen, nee, natürlich müssen wir das jetzt durchziehen.
Mir fehlt noch der Punkt, dass du mit dem Typen, den du beauftragst sozusagen, vergessen, wie das Unternehmen heißt, dass du mit denen vereinbarst, dass sie uns eine von uns besessene Lösung in die Hand geben. Dass wir also von denen dann losgebunden werden, wenn sie fertig sind. Auch wenn das noch sogar wenn es extra kosten würde. Eine Diskussionsrunde würde ich nicht aufmachen, weil es geht jetzt sozusagen um eine vergleichsweise kleine Runde, um das Ding fertig zu kriegen. Ich glaube, 20 Minuten im Deutschland-Team kostet am Ende, na, zum Glück nicht ganz, aber kostet auch Geld so. Noch nicht, aber es dauert nicht mehr allzu lange.
Ja, zu dem ersten Punkt, das ist komplett bei uns dann, nur dass David und ich es heute noch nicht verstehen würden. Also wir sprechen diese Programmiersprache einfach nicht. Vielleicht ist er da auch ein bisschen anders aufgebaut. Vielleicht könnte er das dann modifizieren. Aber das Paket, das wir dann haben, ist sozusagen wie so ein geschlossener Bereich, auf den wir vollen Zugriff haben. Wir können machen, was wir wollen, nur wissen wir nicht wie. Aber der geschlossene Bereich lernt die ganze Zeit immer auch die neue Wiki. Also egal, was da wieder an neuen Artikeln kommt, jeden Tag wird einmal neu gelernt. Wir müssen also nichts mehr machen, wenn wir mit der Qualität zufrieden sind. Egal, wie viel Wiki wir dazu hinzufügen. Theo?
Wie sicher ist denn, dass das dann die letzte Charge ist, der letzte Arbeitsauftrag?
Ja, da kann ich dir nur meine Einschätzung geben. Klar. Und da würde ich sagen, es ist noch möglich, dass wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt noch mal eine Mini-Anpassung, aber da muss nicht mehr so richtig programmiert werden, sondern dann kann ich mir nicht vorstellen, dass noch mal mehr als ein oder zwei Arbeitstage hinzukommen, für die jetzt, die wir noch mal beauftragen müssten.
Also sagen wir mal, wir rechnen eher mit maximal 20.000 Euro zusätzliche Kosten. Im besten Fall
wieder. Ja, maximal, ja.
Mein ist eine Menge Holz, aber ja. Was ist denn der, also wir haben jetzt, na gut, wir haben ja schon angefangen, ist ja genau dieses türkische Argument. Der tatsächliche Benefit, das wird sich dann wahrscheinlich erst noch zeigen, ne? Aber wir halten ja sehr viel davon. Ja.
Also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir es nicht machen, oder? Also
ja.
Nicht nur die ganzen Tech-Firmen setzen auf KI, ich glaube, alles wird sich durch KI komplett verändern. So. Weg von Displays. Das wird richtig verrückt werden. Und wir werden dabei sein. Crazy.
Ja, so hart reite ich dieses Pferd halt nicht. Aber ja, dafür ist mir KI halt dann doch manchmal noch zu plump, zu professionell. Und bei der meine ich ganz ernst. Also. Aber klar.
Also ich verstehe dieses KI-Modell so, als wäre es das, was sich die Leute seit einiger Zeit wünschen, nämlich die bestmögliche Art, die Wiki zu durchsuchen. Die ganze Wiki auf einmal durchsuchen, komplette Volltextsuche, natürliche Sprache. So verstehe ich das und das ist auf jeden Fall ein wertvolles Feature, was wir selber nicht hingekriegt hätten.
Ja.
Und weil Theo gerade gesagt hat, er reitet dieses KI-Pferd nicht so hart, möchte ich ihm von meinen Trading-Erfahrungen erzählen. Ich habe ja gesagt, ich bin voll der krasse Trader. Ich zum Beispiel war im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Tech-Journalisten absolut überzeugt, dass das iPad der mega, mega Hit wird.
Ja, das iPad.
Das iPad, ja, damals. Wisst ihr noch, da gab es so viele Tech-Journalisten, die gesagt haben, ach, wer braucht denn ein Riesentelefon, Mann, ist doch scheiße, kann man gar nicht richtig tippen. Ich wusste ganz genau, dass das ein Hit wird und wollte natürlich fett investieren. Ich wusste aber nicht, wie man Aktien kauft und deswegen habe ich einfach 20 iPads gekauft. Alles wertlos jetzt.
War jetzt ein Scherz, oder?
Ah, Julie. Könnte das sein?
Natürlich nicht, ich hätte 100 iPads gekauft. 20. Also, ja, es waren Scherze, alle drauf.
Ja, habe ich dann auch gelöscht. Ja, habe ich dann doch auch schnell gekriegt. Aber ich weiß nicht, manchmal muss man bei Sebastian so um so viele Ecken denken oder vielleicht auch um gar keine. Das ist immer 50-50. Entweder ich denke um gar keine Ecke, um den Scherz zu verstehen, oder um richtig viele.
Aber jetzt weiß Sebastian ja, was man braucht, um Aktien zu kaufen. Mindestens 4 Bildschirme.
Ja, ziehen wir also durch. Da sind wir von mir aus durch. Ich habe nichts Neues. Ich weise jetzt die ganze Zeit darauf hin, dass ich immer den Status pflege bei den Leuten und bei den Standorten.
Ja, cool. Dann mache ich jetzt noch eine Stunde Infopoint. Ich habe noch eine andere Story zu erzählen, die ist auch sehr wichtig. Der Junge, der bei mir wohnt, der kommt immer häufiger alleine aus der Schule. Und das geht in letzter Zeit immer schief. Hat seinen Schlüssel nicht bei, vergisst die Uhrzeit, wie auch immer. Es ist jedes Mal irgendwie so ein bisschen Panik. Heute hat das wunderbar geklappt, aber er kommt komplett heulend nach Hause. Ich sage, scheiße, was ist denn jetzt schon wieder schief? Oh Mist, was war denn da bloß los? Ich frage ihn, was los ist. Und er erzählt mir dann unter massivsten Tränen, die Schule hat gesagt, ich muss meine Hausschuhe austauschen, aber die sind so gemütlich.
Ach, ist das cool.
Also ist auch schief gegangen wieder.
Ja, musste mindestens 10 Minuten alleine über das Thema nachdenken auf dem Weg nach Hause.
Oh, das stelle ich mir auch immer so als Horror vor. Wenn meine Kinder hier heulend ankommen, weil in der Schule jemand was gesagt hat, dann denke ich immer, wow, ihr habt ja jetzt gerade schon 2 Stunden gelitten, ey. Da leide ich dann immer richtig doll in dem Moment. Und ich denke, sag doch Bescheid, dann komme ich in die Schule gefahren. Dann wird sofort gekuschelt.
Ja. Aber wir haben ja alle schon gesehen, wie Kinder immer genau immer hinfallen und erst 5 Minuten später heulen, wenn sich jemand drum kümmert. Und ich glaube, so läuft es auch auf dem Weg nach Hause. Die sparen sich das ganze Leid für den Moment, wo es jemanden interessiert.
Ja. Ja. Geil, dann sagen wir Abfahrt für den Nachtrain. Ja,
dann war's das. Ich mache das Outro.
Oh ja.
Oder? Aha, jetzt nicht verkackt, das natürlich. Das habe ich natürlich verkackt. Nein, verdammt, jetzt hier, da haben wir es. Das war's dann für heute mit dem
Love Train, Love Train, zusammen geht's voran. Love Train, Love Train.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.